Eine neue Chance. Es geht nicht um Weihnachtsgeschenke. Jedes Jahr eine neue Chance, endlich das richtige Geschenk zu finden oder das Traumgeschenk zu bekommen. Ich weiß nicht, was euer Lieblingsgeschenk war, was ihr verschenkt habt oder was ihr bekommen habt. Ich erinnere mich an eine Karikatur, wo ein Pärchen auf der Couch sitzt. Die Frau weint, die Tränen laufen in Strömen und der Mann sitzt ganz hilflos daneben und dann so zwei Sprechblasen. Und in der einen von ihm steht, aber wir haben doch gesagt, wir schenken uns nichts. Und bei ihr steht, aber doch nicht gar nichts. Also ich weiß nicht, was ihr geschenkt bekommen habt oder geschenkt habt, eine neue Chance. Dieses neue Jahr birgt eine neue Chance, aber eigentlich nicht viel mehr neue Chance als jeder andere Tag im Jahr. Dennoch leben wir zwischen den Jahren mit so einer inneren Wunschliste, was wir uns von Gott wünschen. Ein paar Wochen vor Weihnachten wurde ich schon im Sonntaggottesdienst von einem Mädchen 8 Jahre angesprochen. Elke, schenkst du mir dieses Jahr auch wieder was? Letztes Jahr hast du mir das und das geschenkt. Ich weiß jetzt auch schon nicht mehr was. Das war gut. Aber davor das Jahr hast du mir eine Kette geschenkt. Das brauchst du nicht mehr. Die gehen bei mir immer kaputt. Ich habe ihr was geschenkt. Ich habe noch nicht gehört, ob es das Richtige war. Ich bin ganz gespannt. Zwischen den Jahren gehen wir mit solchen Wünschen zu Gott und sagen, ja Gott, das, was du mir da zugemutet hast, das war vielleicht nicht so ganz das Richtige. Aber in die Richtung könnte es gehen, da habe ich noch so ein paar Wünsche im neuen Jahr. Und dann setzen wir uns die guten Vorsätze und dann wollen wir es selbst in die Hand nehmen und alles anders machen. Ab dem 1.1. wird alles anders, die neue Chance. Und aus eigener Kraft versuchen wir es und merken, irgendwann, jetzt ist schon wieder der 31.12. und wir haben es immer noch nicht geschafft. Alle Jahre wieder. Zwischen den Jahren hat Esther uns schon darauf eingeführt. Ich habe jetzt im Radio endlich gelernt, wo dieser Begriff herkommt, zwischen den Jahren. Vielleicht weiß es jemand besser als ich, aber im Radio wurde gesagt, es gab eine Zeit, in der mehrere Kalender gleichzeitig existierten und die Jahre zu unterschiedlichen Zeiten anfingen. Also manche fingen schon am 26. Dezember an, am 1. Januar, am 6. Januar. Und weil jede Kirche einen anderen Kalender hatte, sagte man in diesen Zeiten zwischen den Jahren, weil immer wieder jemand anders zu einem anderen Zeitpunkt Neujahr feierte. Fand ich eine gute Erklärung. Hat mir endlich mal gesagt, wo dieser Begriff eigentlich herkommt, zwischen den Jahren. Denn eigentlich gibt's die Zeit zwischen den Jahren gar nicht. Die Jahre reihen sich aneinander in Sekundentakt, könnte man sagen. Von einer Sekunde auf die andere zählt man dann runter bis null und dann ist das neue Jahr schon da. Wir brauchen diese Balance, wir brauchen das Zurückblicken und wir brauchen das Vorausschauen. Kinder denken im Jetzt und sie denken auch in der Zukunft. Und je älter man wird, desto wichtiger wird es, immer wieder auch mal einen Jahresrückblick zu machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe dieses Jahr, ich schätze mal, gefühlte 150 Familienrückblicksjahresbriefe gekriegt. Von allen möglichen Freunden und Bekannten und so weiter. Und da liest man sich dann durch und merkt so, was in den einzelnen Familien alles los ist. Vielleicht kriegt ihr gar nicht solche Briefe. Ich kann euch welche ausleihen. Ganz interessant zu lesen. Schöne Fotos drin. Also wenn man die Leute dann noch kennt und lieb hat, ist das richtig toll, mal zu hören, was die so im Laufe des Jahres alles erlebt haben. Aber das Spannendere ist ja, was kommt auf uns zu? Als Erwachsener brauchen wir diesen Jahresrückblick, was ist eigentlich gewesen, und manchmal tut das richtig gut, sich zu erinnern an die guten Dinge, die da waren, und natürlich kommen auch manche Dinge hoch, die nicht so gut waren, unter denen wir vielleicht bis heute noch leiden, die sich noch nicht aufgelöst haben, wo der Wunsch nach Veränderung noch nicht erfüllt ist. Perikles 500 vor Christus hat gesagt, es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, sondern darauf, auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Doch wie kann man sich auf die Zukunft vorbereiten? Ein wenig davon lesen wir in Kapitel 43 im Jesaja und das lese ich uns jetzt mal vor. Ich lese schon mal Verse 1 bis 4 und dann 14 bis 19, wobei ich dann hauptsächlich über 19 spreche. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass sich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen. und die Flammen soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und so herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Und dann ab Vers 14. So spricht der Herr, der im Meer einen Weg und in starken Wassern Bahn macht, der ausziehen lässt Wagen und Rosse, Heere und Macht, dass sie auf einem Haufen daliegen und nicht aufstehen, dass sie verlöschen, wie ein Docht verlöscht. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Das Wild des Feldes preist mich, die Schakale und Strauße, denn ich will in der Wüste Wasser und in der Einöde Ströme geben, zu tränken mein Volk, meine Auserwählten. Das Volk, das ich mir bereitet habe, soll meinen Ruhm verkündigen. Erstens, ein neues Vorzeichen. Ich war nie gut in Mathe, aber ich kann mich erinnern, dass das Vorzeichen vor der Klammer einen großen Einfluss hat auf das Ergebnis. Vielleicht erinnert ihr euch auch daran. Also was vor der Klammer steht, entscheidet, was hinterher rauskommt. Und wenn man das vergisst, dann kommt man zu einem falschen Ergebnis. Hier gibt's ein großes Pluszeichen vor der Klammer des Lebens. Gott, das steht in den ersten Versen, spricht das zu. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Ein großes Plus vor deinem Leben. Gott hat sich dich ausgedacht. Gott hat dich gewollt. Er hat gesagt, du sollst leben, dich will ich haben. Du sollst in dieser Welt unterwegs sein. Mit all den Gaben, die du hast, mit all dem, was du kannst, was du bist, was du noch werden wirst, was aus dir noch werden wird, ein großes Pluszeichen vor deinem Leben. Er ist der Gott, der uns sagt, wir sollen uns nicht fürchten. Ohne Angst zu leben, kann das Leben ganz schön erleichtern. Angst macht jeden Schritt schwer und belastet. Ohne Angst zu leben, furchtlos zu werden, kann unseren Schritt leicht machen und kann uns auch das Leben ein Stück erleichtern. Ich habe dich erlöst, sagt Gott. Die Altlasten können wir loswerden. Das große Plus der Vergebung in unserem Leben, was immer auch schiefgelaufen ist im vergangenen Jahr, wo wir schuldig geworden sind an anderen Menschen, das kann durch das Plus des Kreuzes von Jesus Christus aufgelöst werden. Das große Pluszeichen vor deinem und meinem Leben. Vergebung macht alles neu. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Gott kennt mich, Gott kennt dich ganz genau. Deinen Namen, deine Geschichte, deine Adresse, deine Gedanken, deine Wünsche, deine Träume, deine Sorgen, deine Ängste, er kennt dich. Ein großes Plus in deinem Leben. Du bist nie allein mit dem, was dich beschäftigt. Gott weiß deine Gedanken schon, bevor du sie denken kannst. Bevor du sie in Worte fassen kannst, hat er sie schon längst auf sein Herz genommen. Was für ein Plus vor der Klammer unseres Lebens, vor dem Eingekesseltsein in Tage und Monate und Jahre und Jahrzehnte zwischen Geburt und Tod, eingesperrt sozusagen wie eine große Klammer unseres Lebens und davor das große Pluszeichen Gottes. Ich kenne dich. Du bist mein, du gehörst zu mir. Du bist mein Eigentum. Ich gehöre nicht mir selbst, sondern ich gehöre dem, der mich geschaffen hat. Das habe ich selber irgendwann mal festgemacht und Gott gesagt und gesagt, ja, das möchte ich. Ich möchte, dass mein Leben ganz dir gehört. Ich bin einverstanden damit. Und das war ein wichtiger Schritt, der mich sehr entlastet hat. In den Feuerproben des Lebens bin ich nicht allein. Wir wollen nachher eine Zeit haben, wo man so ein bisschen zurückschauen kann. Einzelne, wer das möchte, für sich persönlich etwas erzählen möchte auch, kann nach vorne kommen, eine Kerze anzünden. Guido hat das schon angekündigt. Und ich will ein bisschen persönlich auch von mir erzählen. Wenn ich auf das vergangene Jahr zurückblicke, und ich habe das jetzt schon an einigen Stellen mit Menschen zusammen gemacht, in unserer Lebensgemeinschaft haben wir immer so ein Ritual, dass wir gucken, was war im letzten Jahr, was war gut, was war schwierig. Und mir fiel natürlich zuerst ein, dass ich am Anfang des Jahres wieder an Krebs erkrankt war. Es war eine schwierige Erfahrung. Erinnerungen von vor 20 Jahren, wo ich schon mal Krebs hatte, kamen wieder hoch. Und so dieses Gefühl, was wird jetzt? Ist das jetzt das Ende? Ist das jetzt sozusagen der Schlusspunkt unter meinem Leben? Hautkrebs, kein schöner Krebs, früh erkannt, mit guten Chancen, so sagen es die Ärzte. Und trotzdem war es ein Schock und war es wieder eine Verunsicherung, ein Punkt, an dem Angst ins Leben kriecht. War es das jetzt? Ist jetzt alles vorbei? Muss ich mich jetzt auf den Abschied einstellen? Eine persönliche Geschichte natürlich, und die betrifft nicht viele hier in diesem Raum, dass ihr schon solche Erfahrungen gemacht habt, aber die gehören halt auch zum Leben dazu. Manche unter uns mussten vielleicht andere Menschen verabschieden, gehen lassen, Träume loslassen, Beziehungen, die zerbrochen sind, Menschen, die weggezogen sind, die uns lieb und kostbar sind, mit denen wir jetzt auf schwierigeren Wegen nur Kontakt halten können. Umstellung im Beruf, Loslassen von einem geliebten Arbeitsplatz oder von dem guten Geld, was man verdient hat und jetzt nicht mehr verdient. Schwierigkeiten, die ins Leben hineinkommen. Was war das im vergangenen Jahr? Die Erfahrung, die ich gemacht habe, war, ich bin nicht allein. Und wenn ich dieses Vorzeichen vor meinem Leben jetzt nochmal im Rückblick sehe, dann muss ich sagen, ich habe gerade in dieser Krebszeit wieder erfahren, dass Gott da ist. Vielleicht habe ich schon erzählt, ich kam ins Krankenhaus und sollte an dem Tag noch operiert werden und bin im Wartezimmer und schlage die christliche Zeitung auf, die da lag, warum auch immer da im Wartezimmer in der Hautklinik eine christliche Zeitung liegt. Super, dass da Christen arbeiten, die sowas machen, die einfach da hinlegen. Und ich schlage die Zeitung auf und sehe einen Bericht über den Christustreff und sehe mein eigenes Foto. Das fand ich schon so witzig, dass ich dachte, irgendwie Gott ist schon da. Also irgendwie sind hier Christen unterwegs, ich bin hier nicht alleine, Gott sieht mich und ich sehe mich jetzt selber hier schon liegen. Ich liege wahrscheinlich schon länger hier, für jedenfalls mein Foto, als ich jetzt hier in dem Bett liegen werde. Und dann kam ich in den Operationssaal mit so einem schönen Häubchen auf, könnt ihr euch jetzt vorstellen, ganz entstellt. Und es kam jemand auf mich zu, auch mit Häubchen, und sagte, Elke, bist du das? Auch jemand aus dem Christustreff, der im OP arbeitet. Sie konnte dann ihren Tisch tauschen sozusagen und bei meiner OP dabei sein und mir die ganze Zeit immer wieder mal über die Beine streicheln und mich festhalten in den anderthalb Stunden, die das dauerte. Das war toll, weil ich war wach. Ich war nicht jetzt ausgeschaltet, sondern kriegte alles mit. Und das war toll zu wissen, da ist jemand, der betet und der mit dabei ist. Ein sichtbares Zeichen in den schwierigen Zeiten, dass Gott da ist. Aber auch ohne dieses sichtbare Zeichen, als ich dann allein in meinem Zimmer war, habe ich gemerkt, Gott ist da, gerade in den schweren und dunklen Stunden. Wie war das bei dir? Hast du das auch erfahren? Steckst du noch mittendrin? Gehst du mit Sorgen in das neue Jahr, mit Ängsten, mit dem Gefühl, Gott sieht mich nicht, Gott ist nicht da, ich spüre ihn nicht? Dann gilt dir das, was in den weiteren Versen steht. Ein Vorzeichen vor deinem Leben. Gedenke nicht an das Frühere und achte nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Mein zweiter Punkt. Eine neue Blickrichtung. Eine neue Blickrichtung. Nicht mehr an das Vergangene denken. Sich nicht einfangen lassen von dem, was negativ war, was schwierig war. Nicht sich festnageln lassen auf Versagen, auf Schuldgefühle, auf Ängste und Sorgen. Sondern den Blick wegwenden, zu Gott hinwenden. Etwas Neues geschieht. Weg vom Selbstmitleid, weg von der Bitterkeit. Weg von den Anklagen gegen andere oder gegen mich selbst. Hinschauen auf das, was Gott tut. Eine neue Chance, die ich mir nicht selber erarbeiten muss, wo es nicht heißt, Ärmel hochkrempeln und jetzt mache ich alles anders, jetzt wird alles neu, sondern Gott schafft etwas Neues. Gerade in dem Schwierigen, gerade in den Zerbruchserfahrungen, die wir immer wieder machen und vielleicht auch im vergangenen Jahr gemacht haben, da wo wir nicht weiterkommen, wo wir uns nicht selber helfen können, wo wir nicht die Dinge in der Hand haben. Können wir den Blick wegwenden von dem Negativen, hinwenden zu dem, was Gott genau in diesen Situationen tut? Denn er ist eigentlich ein Spezialist da drin, aus dem Nichts etwas zu schaffen. Und in den Schwachen mächtig zu sein und in der Not ein Helfer zu sein. Und gerade dann, wenn wir nicht mehr können, uns seine Kraft zu geben. Das ist sein Wesen, ein Retter und ein Helfer zu sein. Ein guter Hirte, wie wir es gerade gesungen haben. So ist Gott. Er gibt Orientierung in der Lebenswüste. Er öffnet neue Perspektiven. Da, wo es nicht weitergeht, öffnet er neue Türen. Hinschauen, das müssen wir. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es schon auf. Mein dritter Punkt, ein Blick mit der Lupe. Manchmal muss man das Neue wirklich suchen. Es ist nicht auf den ersten Blick erkennbar. Im Rückblick können wir sehen, was Gott getan hat. Im Rückblick erklärt sich auch mir jetzt sehr vieles in meinem Leben. Im Rückblick merke ich, was Gott Gutes getan hat, auch in den schwierigen Zeiten. Im Rückblick sehe ich auch die guten Dinge, die passiert sind, das, was mir Freude gemacht hat, wo ich wirklich beschenkt war. Deshalb freue ich mich immer über so einen Jahresrückblick. Im Umbruch können wir das Neue entdecken. Mit der Lupe hinschauen heißt, es wächst etwas Neues auf, was man nicht auf den ersten Blick sieht, was man auch oberflächlich nicht erkennen kann. Wir sind ja jetzt noch mitten im Winter, kann keiner leugnen. Weiß nicht, wie oft ihr schon hingefallen seid in diesem Winter. Ich bin schon zweimal hingefallen, ist alles glimpflich abgegangen. Meine Freundin, die gerade aus Amerika zu Besuch ist, ist schon dreimal hingefallen. Wir machen so ein kleines Wettrennen. Wenn man hier ständig in der Oberstadt unterwegs ist, kann das schon mal passieren, dass man da auf der Schmierseife ausrutscht. Aber bis jetzt ist alles gut. Wer ist denn schon mal hingefallen? Von euch jemand? Oh, das tröstet mich. Ah, das tröstet mich. Ihr seid alle jünger. Wunderbar. Ich dachte schon, das liegt am Alter. Hinfallen und aufstehen. Es nützt ja keinem was, wenn man da liegen bleibt, ne? Manchmal kann man nicht mehr aufstehen, aber bis jetzt ist immer noch gut gegangen. Hinfallen und aufstehen, das ist auch so ein Rückblick auf das Jahr. In vielen Dingen bin ich auf die Nase gefallen, habe ich es nicht hingekriegt. Bin ich schuldig geworden? Habe ich versagt? Habe ich gekniffen, wenn es darum ging, vielleicht über den Glauben zu reden oder wenn es darum ging, Zeit für Menschen zu nehmen? War mir anderes wichtiger? Habe ich Leute vergessen, die vielleicht auf meine Hilfe gewartet haben oder die auf eine Antwort auf eine E-Mail gewartet haben? Ist mir einfach weggerutscht. Hinfallen und aufstehen. Hinschauen. Im Frühling werden wir Dinge sehen, die jetzt schon da sind, die wir aber noch nicht sehen können. Das, was viele Menschen in ihren schönen Gärten schon lange gepflanzt haben oder was immer wieder jedes Jahr von alleine kommt. Solche Pflanzen finde ich besonders toll. Die gibt's nur in meinem Garten, die anderen schaffe ich immer nicht. Aber die, die von alleine das schaffen, wieder zu kommen, die beobachte ich dann sehr genau, wenn sie kommen. Und freue mich, wenn sie so den ersten Kopf durch die Erde stecken. Dieses Bild kommt mir, wenn ich an das Wort hier im Jesaja denke. Etwas Neues wächst auf. Etwas Neues beginnt. Das Samenkorn ist in die Erde gefallen und gestorben. Es hat sich verändert. Es ist nicht mehr erkennbar. Es ist nicht mehr sichtbar. Aber daraus erwächst etwas Wunderschönes. Und wenn der Frühling kommt, werde ich gar nicht mehr an den Schnee denken, der jetzt noch darüber liegt, sondern hoffentlich mich nur noch an den schönen Farben freuen, auf die man sich ja jetzt schon eigentlich gerne stürzen möchte. Gedenkt nicht an das Vorige. Und achtet nicht auf das Frühere. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Warum erkennen wir das Neue so schwer? Manchmal ist es noch zugedeckt mit dem, was uns schmerzt, mit dem Leiden, das wir erleben. Manchmal liegt da noch eine dicke Schicht Traurigkeit drüber oder auch Enttäuschung. Manchmal sieht es anders aus, als wir es erwartet haben. Und wir können gar nicht sehen, dass Gott was Gutes aus dem Schwierigen macht, weil wir immer noch unsere Augen auf das Leiden richten. Manchmal sind unsere Augen noch voller Tränen und alles verschwimmt vor uns und wir können noch nicht sehen, was Gott vorhat. Manchmal erwarten wir nichts Gutes mehr von Gott. Die Enttäuschung blendet uns. Aber egal, wie es uns damit geht oder was wir empfinden, Gott macht hier eine ganz klare Zusage. Dieser Text ist an das Volk Israel gerichtet, das immer noch in der Gefangenschaft sitzt. Und in der Gefangenschaft diese Zusage bekommt, dass Gott etwas Neues schafft. Jetzt wächst es schon auf. Die Tür aus dem Kerker ist schon geöffnet. Wir müssen nur noch heraustreten. Oder wenn wir an die große Rettungsaktion im letzten Jahr denken, von den Kumpels in Chile, die Rettungsbohrung war schon längst unterwegs und trotzdem mussten sie noch tagelang unten ausharren. Aber sie wussten, da kommt was. Als die ersten Bohrungen gelungen waren, wussten sie, die Rettung kommt. Und das hat sie über Wasser gehalten, weil sie wussten, es wird was passieren. Wir werden hier rauskommen. Das ist die Zusage Gottes. Die guten Vorsätze werden uns nicht weit bringen. Aber Gott hat schon etwas vorbereitet. Es wächst schon auf. Es wird im Rückblick in unserem Leben sich zeigen, dass er gute Gedanken für uns hat. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens. Und dass er uns eine Zukunft und Hoffnung gibt. Das große Plus vor unserem Leben. Du bist geliebt. Du bist Eigentum Gottes. Er kennt dich. Er geht mit dir durch das Leben. Ändert alles. Gott fängt neu an. Denn ich will Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Ein Weg in der Wüste ist sehr schwer zu finden. Wir sind oft mit Lastwagen in der Wüste im Sudan unterwegs und sitzen dann auf den Autos oder Lastwagen und man sieht tausende Spuren von anderen Autos, aber man weiß nicht, wo die hinführen. Und sich da jetzt als Ortsunkundiger irgendeiner Spur anzuschließen, kann einen ins Verderben führen, weil man nicht unbedingt weiß, wo die Lastwagen oder die Autos dann hingefahren sind und ob die nicht selber auch stecken geblieben sind, die da vor einem gefahren sind. Man muss also schon sich sehr gut auskennen. Es gibt da nicht so gepflasterte Wege, auf denen man fahren kann, sondern die Fahrer, die sich auskennen, fahren nach den Sternen und fahren nach dem Sonnenstand und so weiter. Und ich weiß nicht, wie die das machen, aber die machen das. Man kommt dann irgendwann an. Man kann natürlich nicht überprüfen, ob man auch schon ein paar Stunden vorher hätte ankommen können, wie viele Umwege man gefahren ist. Aber jedenfalls kommt man an. Ein Weg in der Wüste, das ist absurd, das ist undenkbar. Wie soll in der Wüste ein Weg entstehen? Wüste ist Wüste. Oder Wasser in der Einöde. Das sind genau die Dinge, die man an solchen Orten vermisst und braucht zum Überleben. Ohne Orientierung ist man in der Wüste verloren und stirbt irgendwann, weil man nicht den Weg zum nächsten Ort findet. Und ohne Wasser kann der Mensch nicht lange leben. Wir haben einen Freund, der ist in der Wüste unterwegs gewesen mit einem Auto und dann haben sie festgestellt, das Auto hat einen Schaden, dass sie zu wenig Wasser dabei hatten und sind dann mit ihrem kleinen Kanister Wasser losgelaufen, einen ganzen Tag durch die Wüste zu zweit und merkten abends, dass sie eher wieder auf ihre eigenen Spuren, auf ihre eigenen Fußspuren stoßen und kamen wieder an ihrem Auto an, waren also im Kreis gelaufen, hatten wirklich überhaupt kein Wasser mehr, haben dann die Nacht geschlafen und sind dann morgens früh, bevor die Sonne aufgeht, wieder losmarschiert und wussten, sie haben kein Wasser mehr und sie werden das nicht lange überleben. Und dann sahen sie einen Beduinenjungen, der ging irgendwo vorbei und ging in eine Richtung und sie haben gesagt, an den müssen wir uns jetzt dranhängen, der geht wahrscheinlich dahin, wo es Wasser gibt. Wo entweder wo Menschen sind oder wo er selber Wasser holt. Und er kam dann mit seinem Freund und diesem Beduinenjungen in den Ort, wo dieser Junge wohnt, also in diese Zelte in der Wüste, wo diese Leute wohnten. Und sie hatten ganz, ganz wenig Wasser für die ganze Sippe. Und sie haben sich erst gescheut, meinem Freund und dem Begleiter Wasser zu geben, weil in der Kultur ist es so, wenn man jemandem Wasser zu trinken gibt, dann nimmt man ihn mit auf in die Familie. Dann wird das ein Schutzbefohlener sozusagen. Als sie dann aber merkten, dass die beiden Leute fast sterben, haben sie ihnen ein wenig Kaffeesatz und Wasser eingeflößt. Das war die Rettung. Wasser in der Einöde, ein Weg in der Wüste, das ist nicht nur, Vergnügen, Entertainment, sondern das ist lebensnotwendig. Gott bereitet für dich das Lebensnotwendige vor. Nicht den Luxus, nicht in Überfluss. Nicht alle Wünsche werden erfüllt. Aber du wirst Orientierung haben im nächsten Jahr. Gott wird dir zeigen, wo es lang geht. Und du wirst genug haben. Genug für deine Seele. Du kannst das Wasser des Lebens bei Gott immer wieder neu bekommen. Du kannst satt werden an Leib und Seele. Das bereitet Gott vor. Wir haben jetzt gleich eine Zeit, wo man erzählen kann, was Gott getan hat, wo man auch einfach Danke sagen kann für Dinge. Ich werde jetzt gleich auch eine Kerze anzünden und Gott nochmal danken, wie gut er mich durch meine Krankheit in diesem Jahr gebracht hat, dass ich erleben durfte, er war da, er hat mir geholfen und er wird mir auch helfen. Aus dieser Erfahrung, mit dieser Erfahrung kann ich auch mutig in das neue Jahr gehen, egal was kommt. Ich weiß, auch dann wird Gott da sein, egal was passiert. Ich bleib hier vorne stehen, damit ihr euch traut, nach vorne zu kommen. Die Predigt ist jetzt nicht zu Ende, ihr predigt jetzt weiter. Also ihr dürft jetzt erzählen, ist keine Predigt, aber ihr dürft jetzt erzählen, was ihr mit Gott erlebt habt. Keiner muss, also jetzt kein Druck, dass ihr denkt, ihr müsst kommen, aber jeder darf. Es kann auch was Kleines sein, kann was ganz Normales sein. Vielleicht seid ihr auch dankbar für ein Weihnachtsgeschenk, was ihr bekommen habt. Oder was weiß ich, für Bewahrung beim Sturz in der Oberstadt. Ihr dürft einfach kommen und wer was erzählt hat, kann dann eine Kerze anmachen. Hier stehen ganz viele Kerzen, deswegen kommt, erzählt kurz und fröhlich und zündet die Kerzen an.